Da haben die Leute Teppiche gekauft, Möbel, Autos, alles, was so die westliche Konsumgesellschaft bereithielt. Aber Holzfiguren wollte da keiner. Die Gestaltung muss leicht sein, die darf nicht so bemüht daherkommen. Und jeder Einzelne ist notwendig und jeder Einzelne hat wirklich seinen Platz. Aber ich könnte das nicht alleine mehr stemmen.
Herzlich willkommen bei Herzschlag, dem Podcast aus dem Erzgebirge.
Ja, in vielen Haushalten, nicht nur im Erzgebirge, kann man sie in der Weihnachtszeit entdecken. Die Weihnachtsmänner mit den charakteristischen roten Nasen. Geschaffen in einer Manufaktur im erzgebirgischen Eppendorf, in dem die den Namen des Gründers trägt, Köhler Kunsthandwerk. Wir sind heute zu Gast bei Björn Köhler, eben bei dem Kreativen hier in der Region. Danke, dass wir mit dem Herzschlag-Podcast hier in Eppendorf Gast bei dir sein dürfen. Mein Name ist Frank Langer oder der Holly aus der Keenheit. Björn, du warst einst der jüngste Drechslermeister der DDR. Wie bist du dazu gekommen?
Naja, das hat wie alles im Leben so eine kleine Vorgeschichte. Ich habe irgendwann mich mal entscheiden müssen, einen Beruf zu lernen. Und da war ich mir nicht ganz sicher, was es denn sein sollte. Ich hatte vielfältige Interessen. Und irgendwann kam mein Vater dann mal und sagt, ich habe im Nachbarort eine Lehrstelle für dich. Und da habe ich mir das angeschaut. Ein alter Drechslermeister, streng und im Traditionellen sehr verhaftet. Da habe ich den Beruf gelernt und habe Spaß dran gehabt und Freude dran gehabt. Und hab gedacht, nee, da will ich auch mehr wissen einfach. Und dann war es fast zwangsläufig, dass ich nach der Lehre und als in der Gesellenzeit dann einfach Wissen noch aufnehmen wollte, noch dazulernen wollte. Und da gab es eben zwei Möglichkeiten, eben ein weiterführendes Studium. Damals DDR-Zeit in Schneeberg, das war aus verschiedenen, auch politischen Gründen nicht möglich. Und eben dann der Meisterlehrgang. Und für den habe ich mich entschieden und wollte auch gleich weitermachen. Und ja, den dann auch mit 21 Jahren dann beendet.
Aus jetziger Sicht keine falsche Entscheidung, oder?
War keine falsche Entscheidung. Ich habe in der Zeit gute Freundschaften auch geschlossen, die auch zum Teil bis heute noch bestehen. Ich habe viel gelernt in der Zeit und fachlich mich weitergebildet. Also war alles richtig, ja. Der einzige Wermutstropfen war, dass ich für den Meisterlehrgang, um den zu bezahlen, meine Sportabo verkaufen musste, die ich mir ein paar Jahre vorher mit viel Liebe und Mühe aufgebaut hatte. Aber ja, es hat eben alles seinen Preis im Leben.
Hast du inzwischen wieder?
Nee.
Ist nicht wieder gekommen. Das ist dann. Du hast dann gleich 1989 dein Unternehmen gegründet. Damals noch als Einzelbetrieb, nehme ich an, oder?
Ja,
als Einzelbetrieb.
Ja. Das war auch nicht ganz einfach. Ich habe den Antrag auf Gewerbegenehmigung eben schon auch 88 gestellt, sehr zeitig. Das wurde dann zweimal auch abgelehnt. Und dann war offensichtlich dann auch die Not im Lande so groß, dass eben auch dann die Aussicht auf die Wiesen irgendwo dahinter stand. Und irgendwann kam dann 88 die Zusage, dass ich am 01.01.89 anfangen könnte. Und das war aber dann gleich verbunden mit einer Auflage. Ich musste nämlich 15.000 Mark Devisen im Jahr sozusagen erwirtschaften, was sozusagen für einen Außenhandel bereitgestellt werden musste.
Okay, ging das so einfach? War das zu der Zeit?
Naja, oder? Es war ja alles im Beginn und ich hatte ja auch von Anfang an auch Produkte, die jetzt nicht so im Klassischen verhaftet waren, aber ich habe es eben erst mal versucht und das ist ja auch mehr oder weniger beim Versuch geblieben, weil die DDR ja dieses Jahr nicht überlebt hat. Ich dann schon, aber...
Ja. Also es war dann, also mit der Wende kam da für dich dann die Überlegung, dem Kunsthandwerk AD zu sagen und zu sagen, ich mache was ganz anders?
Naja, mit der Wende kam erstmal für mich die Einberufung. Ich wurde also 3 Tage nach Mauerfall zu den Bausoldaten einberufen und hatte dann eine recht wilde Rundreise über Storkow und Hagenwerder und Dresden bis Sommer 90 und habe dann entschieden, habe dann Antrag auf vorzeitige Entlassung gestellt und habe mich dann entschieden, am 01.01.90 zu beginnen. Und danach wurde dann entschieden, dass am 01.90 auch die Währungsreform ist. Und ich habe also mitten Tag der Währungsreform meine Selbstständigkeit wieder aufgenommen. Und das war natürlich, da ging gar nichts. Da haben die Leute Teppiche gekauft, Möbel, Autos, alles, was so die westliche Konsumgesellschaft bereithielt. Aber Holzfiguren wollte da keiner. Da ging gar nichts eigentlich.
Aber war das nicht eigentlich ursprünglich so eine Tauschsprache, dass man in Westen was geschickt hat, was quasi aus dem Kunsthandwerk hier kam und hat dann von Trümer Westbeckel gekommen? Warst du auch schon in der glücklichen Lage, da was mit zu liefern oder also warst du spät?
In kleinem Umfang zu DDR-Zeiten konnte ich von dieser, sage ich mal, Tauschwirtschaft ein bisschen profitieren. Ja, also wenn man heute mal so aus dem Nähkästchen plaudert, ich wollte den Führerschein machen, hatte mich natürlich nie angemeldet, hatte nicht dran gedacht, dass man, wenn man einen Führerschein macht, 3 Jahre drauf warten musste. Und dann hieß es aber, du bist der Drechsler. Lieferst du uns 30 Räuchermänneln, dann kriegst du im Gegenzug deinen Führerschein. Also solche Tauschgeschäfte gab es dann. Und ja, kann man ja heute auch mal sagen, war jetzt nicht ganz schlecht. Man hatte eben auch eine Währung, die was wert war. Ne? Und das war natürlich ab 90 dann einfach alles nichts mehr wert erstmal. Also das bedeutet, es war schon ein Sprung ins kalte Wasser. Und ich würde mal sagen, gut war, dass ich jung war, dass ich noch unverbraucht war, dass ich Kraft ohne Ende hatte und diese Euphorie, die von diesem Herbst 89 da war, es ist möglich, was zu verändern, dass ich die auch ins Berufsleben mitnehmen konnte. Also, und da habe ich eben dann sehr zeitig dann auch begonnen, mein eigenes Ding zu machen, auch gegen alle Widerstände, auch Figuren zu machen, für die ich am Anfang erstmal ausgelacht worden bin, hatte dann aber auch zeitig auch schon dann die Idee, nicht bloß hier zu gucken, sondern bin also Richtung alte Bundesländer gefahren, wo ich gedacht habe, ich muss dorthin gehen, wo die Leute zum einen Geld haben und vielleicht auch nicht diese Vorbelastung wie Erzgebirge sein muss. Und da habe ich eben viele, viele Akquisetouren, würde man es heute nennen, mein Trabi vollgepackt, 80 Liter Sprit in den Kofferraum gepackt, darf man heute gar nicht mehr drüber nachdenken eigentlich, um da eben dort auch einen gewissen Spielraum zu haben, ja. Ne, Aktionsspielraum, und habe dann eben mir von Hessen aus, Hessen und dann Niedersachsen und Bayern und Baden-Württemberg, und habe mir dann versucht, die Bundesrepublik so ein kleines Stück weit einzuteilen und dann eben dort Kunden zu finden, die eben unsere Sachen mit anbieten. Geschäfte, Galerien. Und das hat dann so in ganz kleinen Schritten funktioniert. Aber das waren harte Jahre und das war ein hartes Brot auch.
Du hattest quasi dann gar keine Zeit für ein moralisches Formtief, um zu überlegen, will ich das überhaupt noch?
Die Momente gab es schon. Ne? Also die Momente gab es wirklich. Also ich habe da einen so einen Moment, der sich mir auch sehr eingeprägt hat. Ich hatte dann das Glück, dass mein Bruder mir ein Westauto geliehen hatte. Das war aus heutiger Sicht, sage ich mal, eine ganz alte Möhre. Aber es war eben Viertakter. Und da habe ich mich doch ein bisschen sicherer gefühlt als mit meinem Trabi da. Und bin also mit diesem Auto dann auch Richtung auch Hessen dann gefahren. Habe dort 5 Tage meine Sachen verkauft. War sehr glücklich, mit 700 oder 800 D-Mark im Portemonnaie dann heimzukehren. Und davon konnte ich ja dann wieder Holz kaufen und so weiter. Und rückzu bin ich dann in den Schneeregen reingekommen, habe dort eben auf der Autobahn im Schlafsack übernachtet. Und früh war der Kühler eingefroren. So, bin in der Werkstatt. Und da war ziemlich exakt die Summe, die ich in der Woche eingenommen habe, habe ich dort in der Werkstatt gelassen. Und das war dann so ein Moment, das war ein Tiefpunkt schon. Also man sagt, warum mache ich das? Na, aber es gab eine Familie, die einen immer wieder aufgefangen hat. Freunde, die gesagt haben, Mensch, und es gab, ich sage immer, die positiven Erlebnisse in der Zeit, die waren immer ein bisschen mehr als die negativen. Also es hat immer überwogen. Und das war immer eigentlich auch Antrieb, weiterzumachen.
Du hättest mit deiner Kreativität, die du ja hast, unzweifelhaft hast, wie man ja hier sieht, doch eigentlich sagen können, ich bleib da drüben, ich mach was anderes, verdiene da richtig viel Geld in den großen Unternehmen. Gab es die Ideen, aus dem Erzgebirge wegzugehen?
Also großes Unternehmen hat mir jetzt nichts, keine Stelle angeboten, aber die Überlegung gab es in der Tat und die war auch schon, die war nicht bloß eine kleine Überlegung. Ich hatte dann nach den ersten beruflichen Kontakten Richtung Altbundesländer und auch über Messen, ich habe dann auch Messen besucht, einfach um mich zu informieren, habe ich als Drechsler Meister, ich hatte ja meinen Meisterbrief, schon Angebote von namhaften, also konkret zwei namhaften Drechslereien in den alten Bundesländern, die auch sehr schöne Produkte hergestellt haben. Und dort hätte ich natürlich aus damaliger Sicht sehr, sehr gutem Gehalt dort arbeiten können. Und das war schon auch eine gewisse Versuchung. Aber ich habe es nicht gemacht, weil irgendwie mein Bauch mir gesagt hat, ich gehöre hierher, ich gehöre ins Erzgebirge. Und ich will eigentlich das machen, was ich will, also mein eigenes Ding machen. Das hat überwogen. Also, und im Nachhinein betrachtet war es ja auch die richtige Entscheidung. Ja.
Du hast gerade gesagt, dein eigenes Ding machen. Du hast auch vorhin schon erwähnt, du hast die eigene Formsprache entwickelt, die quasi weg von dem Urtraditionellen geht, aber trotzdem in gewisser Tradition trotzdem beherbergt und beinhaltet. Hast du dich damals so als Revoluzer gefühlt oder wurde dir dieses Label draufgedrückt, obwohl du es vielleicht gar nicht sein wolltest?
Ja, das hat man mir, glaube ich, eher draufgedrückt. Die jungen Wilden oder die Revoluzer oder die hier auf einmal alles anders machen wollen. Ich habe es gar nicht so gesehen. Ich habe als Lehrling, auch später als Geselle, mich viel auch mit Traditionen im Erzgebirge befasst, auch gelesen, viel im Museum des Öfteren, auch als Lehrling damals, und habe eben festgestellt, dass viele Handwerker so ihre eigenen Handschriften haben und dass die sich durchaus sehr unterscheiden und dass es auch in dem historischen oder im traditionellen total formal faszinierende und auch aus heutiger Sicht, sage ich, moderne Dinge gab, wo die auch schon ihr eigenes Ding gemacht haben zu der Zeit. Und ich selbst bin, wie das eben so ist, als Kind der 70er, man ist so mit Zeichentrickserien groß geworden. Ich habe als Kind gern gezeichnet und diese Dinge, die ich da so als Kind aufgenommen habe, formal, die habe ich dann mit den Möglichkeiten, die mir das Drechseln geboten hat, umgesetzt. Und so sind eben die Figuren automatisch ein bisschen ein comichafter geworden, vielleicht sage ich mal, reduziert. Ne? Und gleichzeitig ist aber so diese große Ehrfurcht auch vor der ganzen Tradition im Erzgebirge da. Aber die hat mich jetzt nicht gelähmt, die Ehrfurcht, die hat mich eher inspiriert. Und dann habe ich gedacht, ich kann mit dem schönen Handwerk, was ich habe, mache ich einfach was, wo ich eben diesen Witz und dieses auch ein bisschen Leichte und nicht so Festgelegte da reinfließen lasse. Und so ist das eben miteinander verschmolzen und so sind eben dann die ersten Figuren entstanden, ne? Die Weihnachtsmänner, die Nikoläuse, Weihnachtsmänner, die ersten Krippenfiguren, dann aber auch so eine Figur, wo ich einfach so, wo wir dann wirklich auch überlegt haben, können wir die Eierköppe nennen? Ich dachte, klar, nennen wir Eierköppe, ne? Und dann haben die Namen bekommen. So ist das eben alles entstanden.
Hattest du Vorbilder, die so bildende Orientierung für dich waren, oder gab es da eigentlich schon deinen Weg als?
Also ich sage mal, ein großes Glück war, dass ich keine Familientradition im Hintergrund hatte, die irgendwo wie so ein Schatten dann über ihm liegt und wo man sich so gar nicht getraut, was anderes zu machen. Ich glaube, das war ein großer Vorteil. Ein Vorbild in dem Sinne nicht. Also ich mag den Bildhauer Ernst Barlach unheimlich sehr, weil er eben mit Holz auf eine Weise umgeht, die mir damals schon Gänsehaut verursacht hat, wenn ich seine Skulpturen anschaue. Und diese Art der Vereinfachung und der Schlichtheit, ohne jetzt banal zu wirken, die hat mich sehr fasziniert. Und da habe ich so gedacht, das würde ich gern in Holz, in mit den Möglichkeiten des Drechselns irgendwo darstellen wollen. Ne? Also die Krippen zum Beispiel haben eben so diese sehr schlichte, einfache Form jetzt, aber ich sage mal, einfach ist jetzt für mich nichts Negatives. Wenn es banal wird, dann ist es nicht gut, aber so reduziert. Ne? Und insofern, vielleicht, das war vielleicht so ein kleines Vorbild. Ja.
Du hast gerade 1995 mit der Krippe, der gerade erwähnten, den Preis Tradition und Form, den renommierten Preis, gewonnen damit. Ja. War das für dich so eine Bestätigung? So sehr kann ich gar nicht in die verkehrte Richtung gedacht haben.
Ja, das war, muss man schon sagen, das war schon ein Schnitt, also ein positiver, ne? Also das war schon wirklich ein großer Schritt. Ich habe mich damals gar nicht so richtig getraut, mich da zu bewerben, habe aber gedacht, okay, der Wettbewerb ist erstmalig da ausgelobt worden. Und ich habe dann so gedacht, naja, gut, Tradition ist es nicht gerade, Form ja, und habe eben dann die Krippe eingereicht, die ich da zu der Zeit vielleicht 3 Jahre entwickelt hatte und auch vervollständigt hatte. Und dann natürlich einer der ersten Preisträger in dem Jahr zu sein, das hat natürlich unglaublich Anschub gegeben. Also einmal innerlich so eine Bestätigung, ne, eine große Freude auch, dass es auch von Kollegen oder von einer unabhängigen Jury auch gesehen und wahrgenommen und anerkannt wird. Und natürlich dann aber auch in der, also man wird natürlich dann dadurch auch bekannter. Und das hat uns schon gut getan, oder mir in dem Fall als Handwerker.
Hattest du dann, weil es war ja erfolgreich, so ein bisschen die Sorge, die Angst, dass dein zwar schon auf dich unverkennbares Objekt, auch da die Rotnasen, angefangen wird zu kopieren, dass jemand anders kommt und sagt, haha, wenn das Erfolg hat, mache ich das auch?
Zu der Zeit überhaupt nicht. Das war eher so, dass wir immer noch so verlacht worden sind. Also wir haben dann auch relativ zeitig, oder ich, und wenn ich sage wir, also wir haben ja dann auch uns ein bisschen entwickelt. Also wir hatten ja dann auch ein paar Mitarbeiter. Meine Frau ist dann auch später ins Unternehmen teilweise mit eingestiegen, hat dort auch viel mitgemacht und wir haben dann auch Messen besucht und die ersten Jahre war es durchaus so, dass dann es eigentlich nie wirklich ernst genommen wurde. Es gab dann mal einen so einen Schlüsselmoment für mich, wo dann, ein Kollege im sehr, sehr klassischen Segment neben uns stand auf einer Messe und eben doch auch am Anfang ein bisschen so, ich will nicht sagen abfällig, aber so ein bisschen, ja, amüsiert, so unser Sortiment sich angeschaut hatte und dann aber festgestellt hatte, hey, hier stehen ja viele Kunden und es ist viel Interesse da für die Sachen. Und dann gab es eben dann so 2-3 Jahre später dann von dieser Firma, gibt es heute nicht mehr, kann man auch drüber reden, schon Produkte, wo man so versucht hat, oder wo man gemerkt hat, da wurde versucht, so in diese Richtung was zu entwickeln, aber es wirkte aus meiner Sicht nicht so, es wirkte eher bemüht. Ja, das muss leicht, Gestaltung muss leicht sein, die darf nicht so bemüht daherkommen.
Weil es eben vielleicht nicht authentisch war und das, was du schaffen willst, schaffst, das ist ja authentisch, das ist ja deins, das ist dein Wesen, dein Denken, oder?
Ja, ich denke, inzwischen ist es natürlich mehr geworden. Also es ist, ich sage mal so, diese Reduzierung in der Gestaltung und dieser Trend oder die Tendenz zu dieser doch auch schlichten Eleganz und weg von diesem manierierten Gestaltung, der ist ja weitergegangen. Und da gibt es ja doch auch viele Produkte, wenn man dann mal so mit wachen Augen durchs Leben geht oder auch von Kunden werden wir oft angesprochen, dass dann gesagt wird, also guck mal, das hier hat aber jemand bei euch ganz schön abgeguckt oder so. Das nehme ich schon auch wahr. Und das ist auch eigentlich in Ordnung, sage ich mal, für mich, wenn eine gewisse Grenze gewahrt bleibt. Weil selber, man wächst da auch nicht im luftleeren Raum auf und ich habe sicherlich auch unbewusst Dinge aus der Kindheit irgendwie aufgenommen, als irgendeinem Formschatz, was man dann unbewusst wieder anwendet, ne? Oder in der Natur habe ich viel mich an Form entlehnt oder habe ich viel Form mir abgeschaut, die ich dann für meine Gestaltung mit verwendet habe und da war ich wahrscheinlich auch nicht der Erste, ne? Blöd ist dann bloß, wenn es dann gemacht wird, um einfach wirtschaftlich da was abzuschöpfen und sich selber keine Gedanken zu machen. Das ist eigentlich ärgerlich, finde ich. Das ist nicht notwendig, aber wenn man sich von schönen Dingen inspirieren lässt, dann ist das eigentlich in Ordnung und legitim.
Dein Unternehmen hat sich weiterentwickelt. Du hast Mitarbeiter geschaffen. Auf deiner Internetseite ist ja auch zu lesen. Wir schaffen das. Ja. Viele fleißig Arbeiterhände, viele Leute, die das kreieren. Ja. Siehst du dich selbst als den Kopf und es gibt viele Arme und Hände oder würdest du das anders beschreiben?
Schwierig. Also ja klar, formal war ich der Kopf als Einzelunternehmer. Wir haben dann ja 2018 war das eine Umwandlung gemacht. Das war dann sozusagen eine Personen- und Kapitalgesellschaft, eine GmbH und Co. KG, uns umgewandelt haben. Es hatte verschiedene Gründe, unter anderem den von dieser Fixierung auf diesen einzelnen Kopf wegzukommen und die Verantwortung aufzuteilen. Und da muss ich schon mal sagen, da hat zum einen meine Frau auch viele Jahre viel Verantwortung übernommen und auch mich extrem entlastet. Und auch seit jetzt inzwischen 5 Jahren auch mein Mitgesellschafter Rico Heinrich, der mit dem ich mich auf eine wunderbare Weise ergänze, und sozusagen er Aufgaben übernimmt, die mir einfach zu viel sind, die auch nicht unbedingt meiner großen Begabung entsprechen, weil ich glaube, der liebe Gott hat mich eher begabt dazu, schöne Dinge zu machen und so weiter. Und mit anderen Dingen will ich mich nicht unbedingt rumplagen. Und da ergänzen wir uns sehr gut. Also ich sage immer, Rico kann die Dinge gut, die ich nicht kann. Und ich kann die Dinge gut, die er nicht so kann. Das ist also keine Wertung, ne? Und das eine ist nicht besser und nicht schlechter. Weil so ein Unternehmen geht nur, wenn alle zusammen an dem Strang ziehen. Und eine gute Gestaltung ist sicherlich eine gute Basis, aber ein guter Vertrieb und dass die Zahlen stimmen, dass alles andere, dass der Umgang mit den Mitarbeitern ehrlich und fair ist und so, das kann man nicht alleine alles schaffen bei der Größenordnung. Und insofern sage ich eigentlich immer wir. Das geht nicht alleine mehr.
Ja. Auch in der Werkstatt, in den Räumlichkeiten, quasi die Drechsler, die Maler, oder Maler heißt es eigentlich gar nicht, heißt es Maler doch, die da quasi deinen Geist dann in hartes Holz umsetzen, ja. Das würde nicht mehr ohne gehen. Oder wie viele Leute seid ihr inzwischen?
Naja, wir sind in der Tat, jetzt haben die 60 letztes Jahr gerissen. Das ist schon eine wenn ich daran denke, dass das jemals hätte mal der Fall sein können, hätte ich mir nicht vorstellen können, wenn ich vor 20 Jahren mir jemand gesagt hätte, ihr habt mal, da hätte ich gesagt, ja. Aber es ist so. Und ich bin unterm Strich trotzdem dankbar, dass wir das schaffen. Und jeder Einzelne ist notwendig und jeder Einzelne hat wirklich seinen Platz. Aber ich könnte das nicht alleine mehr stemmen. Also wir haben es dann einfach auch, und das war auch natürlich ein langer Weg oder ein Prozess, den jeder, der so ein Unternehmen irgendwie gründet, was wächst, wahrscheinlich durchmachen muss, dass du irgendwann merkst, das habe ich jetzt bis jetzt alles immer alleine gemacht und dann muss ich Stück für Stück Dinge aus der Hand geben und das fällt schwer. Und manches merkst du, das geht besser, weil die Leute einfach genau das so machen, wie du es dir vorstellst. Und dann gibt's aber eben auch Schritte, wo man sagt, das ist jetzt gar nicht so, wie ich mir das denke, aber ich habe keine Alternative dazu. Und da muss ich sagen, auch da haben wir auch wirklich großes Glück. Also vieles ist in eine gute und schöne Richtung gegangen. Und das geht auch nur gemeinsam. Also es ist, ich sage immer wir, eine Manufaktur, ne? Viele Hände, ne? Das geht gar nicht anders.
Wissen weitergeben war dir auch von Beginn an eigentlich wichtig. Du hast mal in Uerdingen einen Drechselkurs oder sowas in der Art gegeben.
Naja, das war eher aus einer gewissen Not heraus. Das waren die Jahre 90 bis 94, wo eben die Einkünfte aus meinem Gewerbebetrieb nicht reichten, da eben zu leben. Und da habe ich an der Volkskunstschule Kurse für Kinder gegeben, für Schnitzen und Drechseln und Holzgestaltung. Und das hat mir Spaß gemacht, hat nebenbei ein kleines Zubrot ermöglicht. Und ja, ich gebe gerne weiter. Also deswegen, na, das freut mich wirklich auch immer, wenn dann so kleine Ideen, die man hat, dann weiterentwickelt werden und Kinder dann begeistert werden für ein Material. Na, ich selber hatte das große Glück, mit meinem Vater einen Menschen zu haben, der mir eine kleine Hobbywerkstatt sozusagen zur Verfügung gestellt hat. Ich konnte dort schalten und walten, könnte mich ausprobieren und konnte sägen und schleifen und hobeln und hämmern und mir auf den Finger hauen und Erfahrungen machen mit Material. Ne? Und da ist manches schöne Stück Holz wahrscheinlich vor die Hunde gegangen, weil ich einfach probiert habe, was kann man, wie geht denn der Bohrer und wie geht denn das? Und ich sehe eben jetzt, dass das Kinder gar nicht mehr so können. Zum einen, weil wir durch die arbeitsteilige Welt so spezialisiert sind, dass viele gar kein Handwerk oder keine handwerklichen Fähigkeiten mehr beherrschen. Und da finde ich immer, das ist so schade, diese Erfahrung zu machen. Und das gebe ich natürlich gerne weiter. Ne? Also auch an Lehrlinge natürlich, die wir ausbilden. Ja.
Du musst ja erstmal 60 Leute finden, die quasi das Handwerk leben wollen. Nicht so einfach heutzutage.
Das ist überhaupt nicht einfach, zumal wir eben durch unsere spezielle Form der Gestaltung, also wir haben natürlich auch gewisse Ansprüche. Wir sind natürlich bekannt für eine extrem hohe Qualität, also in der Oberfläche, in der Verarbeitung, weil wir haben nicht so viel, sag ich mal, Details dran. Und man kann bei einer, sag ich mal, aufwendig bemalten Figur, da kann man manchmal so ein Stück Holz ein bisschen verstecken und kann man Ast ein bisschen verschwinden lassen. Das ist auch nicht schlimm, aber wir arbeiten eben wirklich mit den puren Materialien und leben eben dann, oder die Figuren leben davon, dass das alles ziemlich perfekt und ästhetisch sauber ist. Und da musst du Leute haben, die da mitziehen, die auch diese Art und Weise zu denken und zu formen und zu gestalten. Wir formen ja auch viel Freihand an der Drechselbank, die das mittragen. Ne? Und das ist natürlich auch ein nicht unerheblicher Teil meiner Arbeit, dann mit den Leuten auch dieses zu vermitteln und weiterzugeben, wie ich mir das vorstelle. Nicht einfach, aber manchmal gelingt's.
Das klingt, scheint ganz gut zu gelingen, ja. Wahrscheinlich. Gab es mal so ein richtiges Tief, wo du gesagt hast in der Zeit, also wie geht das so weiter? Geht das überhaupt weiter?
Schon. Also ich hatte wirklich mal ein großes Tief. Da will ich jetzt auch nicht zu detailliert drüber reden, aber das ging, man kann schon dann auch den Begriff Burnout zu Recht da erwähnen. Das waren die Jahre, wo das Wachstum so krass war, wo die Nachfrage derart überhand nahm, dass ich eigentlich nur noch gearbeitet habe und eigentlich dieser Druck und dieser Erwartungsdruck derart groß war, dass ich gedacht habe, ich muss jetzt liefern, ich muss alles liefern. Na, musst dir vorstellen, du hattest 10 Jahre, wo du gekämpft hast, dass du bekannt wirst, dass du irgendwo davon leben kannst, dass du dann, wir hatten ja da noch 3 Kinder, ne, also als du auch deine Familie ernähren kannst und auf einmal jetzt merkst du jetzt schlägt das ein und aber gleich so stark, dass du es gar nicht mehr schaffst und dann habe ich gedacht, ich muss alles schaffen und das waren dann auch ein paar Jahre, wo ich auch glaube ich weit über meine Verhältnisse auch gelebt habe, also und gearbeitet habe, also 16, 18 Stunden Arbeitstage waren da eher normal und dann konntest du nachts nicht schlafen. Und das war dann auch so ein Punkt, wo ich dann irgendwann gesagt habe, nee, so geht's nie weiter, sonst bist du irgendwann kaputt. Und das war dann auch unterm Strich dann die Entscheidung, das auf breitere Füße zu stellen und sozusagen das Wachstum auch dann das weitere Wachstum zu ermöglichen, weil ich gesagt habe, ich schaffe das allein so nicht mehr. Ne?
Ihr seid ja weiter gewachsen und ihr habt euch ja auch räumlich verändert. Ja. Du hast dich bewusst für ein altes in Anführungsstrichen Gebäude in Eppendorf wieder entschieden, anstatt zu sagen, ich baue was auf der grünen Wiese, irgendwo was ganz Neues. Du wolltest schon was Charakter hat, oder?
Naja, das war so eine gemeinschaftliche Entscheidung. Das haben wir schon auch miteinander entschieden, ne, als Team. Und ich hatte schon die Idee, wir machen moderne Produkte und diese Modernität und auch, dass wir auch dann was auf eine grüne Wiese setzen. Wir hatten die grüne Wiese hier vor Ort gehabt, das wäre kein Problem gewesen. Und dass man auch dem Gebäude von außen auch ansieht, also auch architektonisch hätte das durchaus, habe ich mir schön vorgestellt. Ne? Aber auf der anderen Seite, war das Gewerbegebiet auch für uns, sage ich mal, auch räumlich ziemlich weit entfernt, so dass das schon mal ein kleiner Minuspunkt war. Dann wollten wir unbedingt auch gern im Ort bleiben. Das habe ich damals auch dem Bürgermeister versprochen, dass wir uns nicht verändern, also dass wir hier im Ort weiterhin unsere Mitarbeiter beschäftigen und unsere Steuern zahlen. Und da haben wir dann mal so geguckt, was gibt es denn hier noch im Ort? Und da gab es eigentlich so 3 alte baufällige Gebäude in mehr oder weniger marodem Zustand. Und da ist uns das hier ins Auge gefallen. Und das war natürlich in einem sehr schlechten Zustand. Es ist viele Jahre nichts dran gemacht worden. Und wir haben aber dann gehört, dass das früher mal eine Spielwarenfabrik war. Und da, das war dann wie so ein kleiner Punkt, wo wir gesagt haben, hey cool, wir machen hier wieder was rein, was so in diese Richtung geht. Ne? Eppendorf hatte ja viele, viele Betriebe um die letzte Jahrhundertwende, wo Puppenstuben hergestellt worden sind, gibt's ja teilweise heute noch Firma Rülke. Und da waren viele hundert Mitarbeiter oder Menschen beschäftigt in dieser Branche. Und das war dann so ein Gedanke, wo wir gesagt haben, ey, wir machen hier wieder, ne, wir beleben das wieder, wir wecken das alles in den größten Schlaf. Und das war natürlich ein langer Weg. Also da waren wir ein bisschen hin und her gerissen und haben uns dann eben dafür entschieden. Und ich denke, im Nachhinein war es die richtige Entscheidung. Wir sind im Ort geblieben, wir gehören zum Ort, wir sind Teil des Ortes, wir machen hier im Ort auch unsere Veranstaltungen und haben gegenüber das kleine Hotel, werden dort auch wahrgenommen und sitzen nicht so außerhalb des Ortes irgendwo im Gewerbegebiet. Und das war ja früher auch so, die Menschen haben ja sind in den Orten ihrer Arbeit nachgegangen. Wo ist das heute noch? Na, und da haben wir gesagt, das ist eine große Chance und die nutzen wir und haben natürlich aber auch viel Geld auch reingesteckt, viel saniert, viel in Eigenleistung gemacht in der Corona-Zeit. Das war schon auch ein Kraftakt. Na? Mit vielen Überraschungen.
Ja, das alte Gebäude halt, wahrscheinlich. Aus dem, ich sag's nochmal, den einstigen Revoluzer ist inzwischen Botschafter des Erzgebirges geworden, der Vorsitzende vom Verband der erzgebirgischen Kunsthandwerker und Spielzeughersteller. So eine Entwicklung, die du selber so nicht auf dem Schirm hattest, aber wahrscheinlich gar nicht so verkehrt findest vielleicht. Oder?
Naja, ja, also das hätte ich mir natürlich, das war nicht im Lebensplan. Also mein Gedanke war damals mit dem Gründen meiner Werkstatt für mich selbst und vielleicht ein, zwei Leute eine Arbeit zu haben, eine sinnvolle Beschäftigung und das, was ich gerne mache. Und nun ist es aber eben auch so, dass eben auch dieses Übernehmen von Verantwortung irgendwo immer auch ein Stück weit mir als Kind auch schon, will ich sagen, eingeimpft worden ist. Aber das war auch so ein Stückchen auch immer auch ein, ich will nicht sagen ein Glaubenssatz, aber schon auch, wenn man was Begabungen mitbekommen hat, dann sollte man die nicht nur für sich einsetzen, sondern einfach auch gucken, wie können auch andere davon profitieren. Und gerade in der Zeit, wo wir diese große Arbeitslosigkeit hatten von 20% und mehr in unserer Region, da hatte ich glücklicherweise mehr Arbeit, als ich schaffen konnte. Das war gerade die Zeit, wo sich das dann entwickelte und die Figuren dann auch anfingen, auch in den Altbundesländern ihre Liebhaber zu finden. Und da habe ich dann so gedacht, und das haben wir auch miteinander dann auch entschieden, Mensch, wir haben jetzt mehr Arbeit, es gibt genug Arbeitslose. Eigentlich ist das unsere Pflicht und Schuldigkeit, hier für die Region auch was zu tun, also nicht nur für uns selber zu leben, sondern auch da Arbeitsplätze zu schaffen. Ja, und das war dann eigentlich der Anfang. Und dann Lehrling und Geselle und Lehrling und Geselle. Und dann hat sich das entwickelt. Ne? Und ist ein Prozess mit vielen Veränderungen. Das ist schon ein Unterschied. Also ich bin schon jetzt mehr Unternehmer. Ne? Und obwohl ich lieber eigentlich Drechsler bin, weil ich das Handwerk liebe nach wie vor und auch gerne Drechsler.
Wenn er Leib und Seele ist. Man sieht es ja in deinen verschiedenen Objekten. Du bist auch bei Zeiten von dieser klassischen Weihnachtsdeko weggegangen und hast schon das ganze Jahr bedienen wollen, oder?
Schon. Das haben eigentlich alle auch im Erzgebirge versucht, weil wir natürlich von außen immer als Weihnachtsland wahrgenommen werden. Und ich bin da bei Weitem nicht der Erste gewesen, der da versucht hat, jenseits von Weihnachten was zu entwerfen und zu gestalten. Und das funktioniert auch. Aber ich glaube, und da sind wir im besten Sinne auch in der Tradition wieder vom Erzgebirge, dass ich sage, bei uns macht das Weihnachtsgeschäft trotzdem mindestens 80% vom ganzen Jahresvolumen aus. Also wir sind schon auch bekannt für die Krippen zum einen, für die Weihnachtsmänner, natürlich auch für die vielen anderen kleinen Figuren, keine Frage. Aber Weihnachten ist schon der große Schwerpunkt. Da können wir uns, glaube ich, nicht davon lösen.
Du hast aber auch so eine Band kreiert, ja, die es da gibt.
Die, ja.
Wer heißt die gleich? Erzbande?
Das ist die Orga Mountains All-Star Band, also die Erzgebirge All-Star Band. Das war eigentlich aus der Freude heraus über den Weltkulturerbetitel. Also, weil da habe ich mich wirklich gefreut und habe gedacht, cool, wir sind hier Weltkulturerbe und das müssen wir mal feiern. Und da habe ich praktisch meinen Weihnachtsmännern eine schwarze Lederjacke angezogen und habe denen eine Gitarre in der Hand gedrückt und ein Saxophon und ein Schlagzeug und habe die das mal feiern lassen. Und das ist natürlich gut angekommen und wir merken, dass das auch Leute, also auch diesen Humor und diesen Witz da auch verstehen und nachvollziehen und sagen, cool. Also ich hatte jetzt mal ein Gespräch mit einem, anlässlich einer Geburtstagsfeier mit einem Musiker und der sagte, hey, cool, du müsstest mal in unseren Probenraum kommen, da haben wir deine ganze Band stehen, also jeder hat sich seine Figur und die haben die dann in ihrem Probenraum stehen und da wird das gefeiert, also da freue ich mich darüber. Also
die Ideen werden aufgenommen, gewertschätzt und außen, kommen die Ideen quasi in Anführungszeichen nur von dir oder hast du dein Team, deine Mannschaft, deine Mitarbeiter inzwischen, die da Ideen mit reinbringen?
Also die ersten Ideen sind schon in meinem Kopf entstanden, klar. Ne? Dann kamen viele auch so aus dem familiären Umfeld. Die Landesserie ist entstanden, wo unsere Kinder klein waren. Und da habe ich dann so, sage ich mal, so die verschiedenen Typen der Kinder so wahrgenommen und habe dann so gedacht, im Erzgebirge gab es ja schon immer so diese Gratulanten, ne? Die dann eben mit einer Blume so, und wenn man dann so die kleinen Knirpse dann so bei Geburtstagsfeiern mal erlebt und sagt, der eine ist eher der Zurückhaltende, der andere ist der Draufgänger, und da habe ich so eine kleine Serie von Figuren entwickelt mit verschiedenen so kleinen Charaktereigenschaften oder verschiedenen Positionen, und die haben dann eben auch die Namen unserer Kinder beziehungsweise der Freunde gekriegt. Also das war schon so ein Einfluss von außen. Ne? Und jetzt ist es auch schon so, dass manchmal Kundenanregungen kommen, dass Kunden sagen, ich mach da mal den oder mach da mal, oder immer wieder auch der, mach da mal einen mit Katze oder, und das nimmt man dann oder nehme ich dann schon manchmal auch auf. Manchmal habe ich auch selber Ideen, die dann spontan manchmal kommen und die ich dann umsetze und also ganz verschieden, ja. Manchmal kommt aus dem Team auch eine Idee, ne? Aber die Gestaltung, direkt den Prozess der Gestaltung, also die Idee in eine Form umsetzen, das ist schon zum allergrößten Teil wirklich bei mir, ja.
Kannst du oder könntest du deine Kreativität an deine Kinder weitergeben? Gibt's da so Tendenzen, da
mit einsteigen zu wollen? Na schon, unsere große Tochter ist Lehrerin und hat dann auch noch eine Weiterbildung gemacht oder für Kunsterziehung. Also sie macht, war immer auch schon begabt. Wir haben dann noch einen Sohn und eine Tochter, die an der Stelle eher, sage ich mal, da jetzt nicht so von Kindheit auf nicht so da drin steckt. Ne? Allerdings gibt es ein großes Interesse auch dafür. Und muss man einfach mal schauen, was da, wie es da weitergeht. Es war eher so, dass doch auch die viele Arbeit, die immer mit, ja, natürlich auch mit verbunden war damit, ja, auch natürlich auch ihren Preis hat. Und der Preis war oft der, dass fürs Familienleben, das wirst du wahrscheinlich auch von vielen, ja, Selbstständigen kennen, zu wenig Zeit blieb. Dort muss ich auch sagen, dort sind wir an manchen Stellen auch schon an den Kindern manchmal auch schuldig geworden, dass im Nachhinein betrachtet, sage ich mal, dort habe ich eigentlich zu viel Zeit oder zu wenig Zeit mit den Kindern verbracht, auch zu einer Zeit, wo sie noch klein waren. Und vielleicht ist das auch ein Grund, muss ich mal selbstkritisch sagen, warum dann die Kinder auch sagen, ich will mal in meinem Leben mal nicht so viel arbeiten, wie ihr Eltern gearbeitet habt. Das muss man sich dann schon auch manchmal anhören und auch Asche aufs Haupt streuen und sagen, die haben recht.
Ja. Machst du dir da Gedanken um die Unternehmensnachfolge?
Natürlich. Also 60 ist ja dann schon auch ein Punkt, also Lebensalter 60, wo man sagt, okay, ich habe jetzt noch keine Ambition aufzuhören und mir macht es Spaß. Aber natürlich ist das ein großes Thema und da gibt es also auch verschiedene Überlegungen, also sowohl innerfamiliär als auch vielleicht eine externe Lösung. Und auch mein Partner Rico hat da ja auch ein Wörtchen mitzureden. Wir sind ja beide gleiches Alter, also uns betrifft's ja beide. Wir haben beide noch Bock und wollen noch. Aber ich denke mal, wir sind nicht ganz schlecht aufgestellt. Wir haben, ich denke, ein gutes Publikum. Wir haben auch Produkte, die junge Leute ansprechen, die Spaß machen. Und von daher könnte ich mir vorstellen, gibt es vielleicht auch Leute, die dann Spaß dran haben, da zu sagen, ich will mich hier mehr einbringen. Vielleicht auch Mitarbeiter intern, müssen wir mal gucken.
Du siehst auch die anderen Kunsthandwerker. Gibt es da so Marken, wie ihr es seid, die sich auch so bei Bachalier entwickeln oder die schon da sind, wo du sagst, die haben Potenzial?
Ja, natürlich. Also zum einen, sage ich mal, ist es natürlich auch ein Stück weit meine Verantwortung auch als Verbandsvorsitzender oder als Vorstand, mit im Vorstand, ne, dass man schon guckt, wie läuft es in der Branche, wo geht denn die Branche hin, und wir bemühen uns schon auch als Vorstand über unseren Verband für unsere Mitgliedsbetriebe, ich sag mal, Unterstützung zu geben, wo es irgendwie nur geht. Also wir können jetzt niemanden pampern oder so, aber wir können schon an bestimmten Stellen versuchen, Hilfestellung zu geben. Das machen wir auch gerne. Und ich freue mich wirklich über jeden Betrieb, der eine eigene Handschrift hat, der Erfolg hat, der auch Mitarbeiter beschäftigt, der hier Steuern zahlt. Da habe ich überhaupt keine Probleme damit. Im Gegenteil, mich freut das. Ne? Und ich bin der Meinung, es müsste viel mehr eigentlich Betriebe geben, die mit ehrlicher Handarbeit hier auch es funktioniert, es geht. Es ist schwer, es ist nicht einfach in Deutschland, aber du kannst trotzdem mit ehrlicher Hand und Kopfarbeit hier auch Geld verdienen und auch in die Lage kommen, Steuern zu zahlen. Und das machen wir auch gerne. Manchmal würde ich mir wünschen, mit den Steuern würde mehr Sinnvolles angestellt, aber da habe ich keinen Einfluss drauf. Aber insofern freue ich mich über jeden Betrieb, und mir tut es eher leid, auch zu registrieren, dass schon auch in den letzten Jahren einige Betriebe geschlossen worden sind, wo es eben keinen Nachfolger gab, weil es eben kein ganz einfaches Geschäft ist. Ne?
Abbau-Rahmenbedingungen. Die ganze Welt verändert sich gerade, oder gut, sie verändert sich ständig, aber in dem Maße besonders. USA ist immer so ein Punkt, der gerade angesprochen wird, wo auch der Verbandsgeschäftsführer sagt, naja, mit den Zöllen, das könnte gefährlich werden oder auch nicht. Siehst du das so verbissen?
Nee, also uns betrifft es persönlich nicht so sehr. Für uns hat es schon Auswirkungen auch gehabt, aber das können wir relativ gut kompensieren. Ich kenne Betriebe in der Branche, die durchaus in Amerika auch jetzt noch gute Geschäfte machen, was mich jedes Mal sehr freut, wenn ich auch sowas höre. Ja, man hat ja bloß eine mediale Wahrnehmung. Mhm. Und den einen oder anderen betrifft das schon, aber ich glaube, das ist mehr oder weniger, sind das Sachen, die in ein, zwei Jahren, wo keiner mehr drüber reden wird. Aber natürlich nimmt man es schon wahr, und wir versuchen natürlich schon auch als Verband dort irgendwo unsere Stimme geltend zu machen. Aber das sind nur viel zu kleine Lichter. Ne?
Aber der Erzgebirger ist hartnäckig, bleibt hartnäckig bei vielen Sachen. Was ist für dich das Erzgebirge? Was macht es für dich aus?
Also Bodenständigkeit würde mir sofort einfallen. Der Begriff der Authentizität hört sich jetzt sehr gestelzt an, aber so dieses auch Unverstellte, auch das Echte, dann auch eine gewisse, was mir auch immer gefällt eigentlich, es gibt ja so auch schrullige und schräge Typen, also diese Verschrobenheit auch manchmal, also na, wenn ich da so an bestimmte Menschen denke, die also wirklich schon sehr speziell sind, aber irgendwie auf deswegen auch gerade völlig echt und unverwechselbar, und die sich auch nicht von irgendeiner Meinung abbringen lassen. Und ich sag mal, so wie auch, wenn man so ins Museum geht, so die alten Männeln so sieht. Also da ist jedes anders, und trotzdem, die Vielfalt macht es dann aus. Also dieses sich nie unbedingt verbiegen müssen. Auch, also was mir gefällt, dass am Dialekt festgehalten wird, dass man, dass da, sollen wir jetzt ja Hochdeutsch reden, ne?
Gibt's für dich so ein Lieblingsort, Lieblingsplatz im Erzgebirge, wo du sagst, da bin ich besonders gern, da kriege ich einen Kopf frei?
Also es gibt viele schöne Orte. Ich habe so einen kleinen Lieblingsplatz, der ist eigentlich hier ganz in der Nähe. Das ist nichts Spektakuläres. Das ist das Ende einer Kappstraße, also so einer landwirtschaftlichen Straße. Und da steht am Waldrand eine Bank und da kannst du im Winter, wenn du Ski fährst, dich mal hinsetzen. Da kannst du dich so mal hinsetzen, Sonnenuntergang angucken. Und da hast du einen Blick zum einen auf der Augustusburg, was ja so hier, sagen wir, das nahe Highlight ist. Und dann aber auch eben in die andere Richtung hoch zum Schwartenberg. Und das sind so für mich so die beiden Pole, die für mich so auch Erzgebirge ausmachen. Ich habe in Neuhausen damals gelernt. Schwartenberg war für mich immer so präsent. Augustusburg, meine Heimat hier, ne, diese Silhouette. Und irgendwie gehört das für mich alles beides zusammen. Das ist so ein schöner Ort, der...
Ja, was für dich da der Platz ist. Ja. Wir hatten es gerade, Erzgebirg, redest du manchmal, wenn du fährst wie nach Lübeck immer noch auf Messen und so weiter, erwarten die, dass du dort Erzgebirg redest einmal?
Eher nicht, aber ich call 2A. Ja. Also ich habe natürlich Kollegen aus Annaberg und auch aus der Rima, also als, ne, als diesen... Gegen, also guter Freund, mit dem ich damals in meine Bausoldatenzeit geteilt habe, ist aus Rübenau, aus der Rima. Und ich liebe diese Sprache. Ich kann sie schon teilweise auch sprechen. Und ich habe ein paar Kollegen, da falle ich dann auch manchmal hier ins Erzgebirgische. Aber ich habe natürlich auch relativ viel Kontakt in alle Welt und da versuche ich schon auch mich so zu artikulieren, dass man mich auch versteht. Aber ich finde Dialekt prinzipiell super und
also gibt es so erzgebirgisches Lieblingswort für dich? Kann man das so nennen überhaupt?
Es gibt einige schöne Worte. Also eins zum Beispiel, was mir wirklich gefällt, das ist so, das erinnert mich an die Zeit nach der Wende, so Schlipsnudelmannl. Da habe ich erst so überlegt, was ist ein Schlipsnudelmannl? Das sind eben so die mit Anzug und Schlips und Schlipsnadel kommen und dir irgendeine Versicherung verkaufen. Also so das blanke Gegenteil eigentlich von dem, was ein Erzgebirger eigentlich ausmacht. Na, so dieses so ein Schlipsnudelmannl.
Genau. Da
fand ich gut. Also so, das war so ein lustiger Begriff, ne? Oder eine Hitch. Oder solche Begriffe, die man einfach auch instinktiv mitverwendet, obwohl sie eigentlich überhaupt nicht, aber jeder weiß sofort, was gemeint ist. Ne? Solche Sachen.
Jürgen, ich danke dir wirklich für die offene Art, hier mit mir zu reden und für den Herzschlag-Podcast quasi da auch ein bisschen was aus dir herauszuholen, rauskitzeln zu lassen.
So viel war es ja gar nicht.
Ein bisschen was war schon dabei, ja, aber das eine und andere war schon dabei. Danke für deine Offenheit, danke auch für die hoffentlich positive Entwicklung auch fürs Erzgebirge, die da weiterhin als Botschafter, als Hießscher quasi mit nach außen trägst. Und lass uns den anderen Leuten draußen erzählen, dass das Erzgebirge nicht so schlacht ist, wie es immer gedacht ist. Gedacht, geredet wird, ist es ja nicht. Und danke für deine Offenheit hier, für deine Gastfreundschaft. Klick auf.
Klick auf, danke. Also das mache ich natürlich gerne. Also demnächst steht jetzt, du hast es angesprochen, Weihnachtsmarkt Lübeck an. Und ich finde immer, das ist eine wunderbare Gelegenheit zu erzählen, wie schön das Erzgebirge ist. Und ich habe, denke ich, schon viele Menschen dazu gebracht, zu sagen, wir fahren mal dahin. Und wenn ich dann hinterher höre, wir kriegen eine E-Mail oder die rufen dann an und sagen, hey, Herr Köhler, schön, dass Sie uns das schmackhaft gemacht haben. Wir waren das erste Mal da, aber wir kommen ganz bestimmt wieder und so viele liebe Leute. Und ja, das ist für mich immer auch eine große Freude. Also in dem Sinne, wenn wir jetzt mit dem Gespräch den einen oder anderen vielleicht bewegen können, auch mal herzukommen, sehr gerne. Also danke auch, Klick auf, ja.
Das war Herzschlag, der Podcast aus dem Erzgebirge. Alle Infos zum Kanal findest du in der aktuellen Episodenbeschreibung. Herzschlag ist eine Produktion von Erzgebirge. Gedacht, gemacht. Mit freundlicher Unterstützung des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie und des Freistaates Sachsen.